Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Ich bin Matthew, mit dabei ist wie immer mein Kollege und Luftfahrthistoriker Wolfgang. Und die obligatorische Frage am Anfang lautet, Wolfgang, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut, Matt. Und ich hoffe, dir auch.
Ja, sehr gut. Schön, dass wir mal wieder hier zusammensitzen.
Ja, genau.
In unserem kleinen Hamburger Studio.
Da freue ich mich auch richtig drüber, dass es wieder losgeht.
Und du hast ein geheimnisvolles Geschenk mitgebracht, nicht? Oder was hast du da eingepackt?
Ja, ich habe hier was eingepackt und ich würde sagen, wir machen mal ein Unboxing sozusagen.
ein Unboxing, ohne dass man was sieht.
Erstmal hier auspacken. Und wir werden euch auch ein Foto zeigen bei Instagram.
Also ich vermute, du hast unser neues Thema mitgebracht.
Ja, das habe ich, denn ich habe ja ein kleines Modell im Maßstab 1:600.
Tata, ich sehe ein hübsches kleines Flugzeug,
ja, eine
viermotorig.
Mit Propellern vorne dran, genau. Ja. Und Lufthansa beschriftet. Und es ist eine Vickers Viscount.
Eine Vickers Viscount.
Ja, das ist unser heutiges Thema,
ja.
Die Vickers Viscount.
Ja. Genau. Schönes Flugzeug.
Ja.
Lass mich raten, aus den 50er Jahren.
Ja, eigentlich schon früher, sogar 40er Jahren.
Da wurde sie konzipiert.
Da wurde sie konzipiert und die ersten Flugzeuge flogen auch in den 40er Jahren. Ich selbst bin in den 60er Jahren damit geflogen, als ja. Baby.
Okay.
ja, meine Eltern lebten in Köln und mit mir. Und die Verwandtschaft war in Hamburg, also Großeltern und
ihr seid dann regelmäßig
gependelt. Wir sind dann regelmäßig geflogen mit der Vickers Viscount.
Das war aber sehr fortschrittlich schon in den 60er Jahren, ne?
Ja, das hängt damit zusammen, dass mein Vater bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS gearbeitet hat.
Okay.
Und als Airline-Mitarbeiter bekam man natürlich dann vergünstigte Tickets und so. Mhm. Sondern anstatt mit dem Auto oder mit der Bahn zu fahren, dann geflogen auf der Kurzstrecke von Köln nach Hamburg.
Ja, nicht schlecht.
Und das regelmäßig sehr oft. Und meine Mutter erzählte mir, dass die Viscount immer mein Wiegenlied war. Das heißt, sobald die Triebwerke anging, bin ich eingeschlafen. Und sobald wir gelandet sind und die Triebwerke ausgeschaltet wurden, wachte ich wieder auf.
Ja, so funktioniert das heute mit Autos und Babys, die man zum Schlafen kriegen möchte.
Ja, ne?
Aber bei dir war es die Vickers Viscount.
Genau, bei mir funktioniert es heute auch nicht mehr. Vor 60 Jahren klappte das aber ganz gut. Und,
ja, vielleicht wollen wir mal zur Einstimmung dann mal den Sound der Maschine einblenden.
Den lassen wir euch jetzt mal als Hörprobe zukommen und hört mal rein.
Das hört sich gut an. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen, Wolfgang.
Nein, ich bin noch wach.
Also der Trick funktioniert nicht mehr.
Nein, der funktioniert nicht mehr, nein.
Ja, vielleicht sollten wir mal anfangen mit der Firma Vickers.
Ja.
Das ist ja eine britische Firma.
Ja, das ist richtig. Luftfahrtgeschichte, britische Luftfahrtgeschichte.
Soweit ich weiß, auch viel Militär, ne?
Ja, die haben sehr viele Militärflugzeuge im Zweiten Weltkrieg gebaut und auch danach. Mhm. Aber eben auch zivile Modelle. Also zum Beispiel eben die Viscount. Dann danach gab es noch die Vanguard. Eigentlich der schönste vierstrahlige Jet der 60er Jahre, zumindest in meinen Augen, die Vickers VC-10. Und später ging die Firma dann über in British Aerospace nach vom Staat erzwungenen Fusionen mit anderen Unternehmen, wurde die britische Luftfahrtindustrie dann zusammengefasst. Und so ist British Aerospace, BAE, dann später in Airbus in aufgegangen. Airbus, ja. Und also der britische Teil von Airbus, der ja einen großen Anteil hat am Entstehen der neuen Airbusse, in dem dort überwiegend die Tragflächen gebaut werden in Großbritannien. Ja, geht also auf Vickers zurück und eben auch die Vanguard. Ne?
Aber die Firma existiert halt nicht mehr als solche.
Nein, die existiert nicht mehr. Ja. Ist eben aufgegangen in Fusionen. Und es gab ja auch eine Vielzahl an britischen Herstellern. Das war ja auch ein Wirrwarr für so ein kleines Land. Gab es an jeder Kreuzung sozusagen neue Flugzeughersteller. Ne?
Ja, man muss auch sagen, so in der Nachkriegszeit, da waren sie aber auch ganz, ganz vorne dabei, oder nicht? Da war Boeing noch nicht so groß.
Ja.
Die Deutschen waren erstmal, weg.
Aus dem Rennen, genau.
Und
Franzosen
das war
ein bisschen.
Genau, also, da waren die Briten im Vorteil, genau, ne, und haben da viele interessante Modelle und Flugzeuge entwickelt.
Ja, es gab ein sogenanntes Barbazon, das ist die Frage, wie man es jetzt ausspricht, ein Komitee auf jeden Fall in Großbritannien, auch ein staatliches Komitee. Und der Lord Barbazon of Tara war der erste Pilot in Großbritannien, also der erste, der einen Pilotenschein hatte zumindest.
Du meinst der erste Pilot überhaupt? Mit Piloten, also Pilot
Nummer
1.
Ein offizieller Pilot, genau. Ja. Hatte er auch als Autokennzeichen die 1. Ne? Das war ganz klar, er war das. Ne?
Ja,
genau.
Sehr gut. Hätte ich auch gemacht.
Sehr wahrscheinlich an seinem Rolls Royce, ich vermute es mal. Ja, und dieses Barbazon oder Barbazon Committee legte bereits in den 40er Jahren, noch während des Zweiten Weltkriegs, als noch gar nicht so richtig klar war, wie das sich entwickelt, fest, welche Flugzeugmuster nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen.
Also noch während zu Kriegszeiten sozusagen.
Ja, genau, noch zu Kriegszeiten. 1943, 1944 fand das statt und eines dieser Muster war dann ein viermotoriger Turboprop, aus dem dann später die Viscount entstand.
Und sag doch mal, diesen Piloten Nummer 1, was qualifiziert ihn dann, dieses Komitee anzuführen? Einfach nur, dass er der erste Pilot war.
Naja gut, er hatte natürlich sicherlich sehr gute Kontakte in die britische Politik und
muss er gehabt
und
haben,
in die Wirtschaft und die Fliegerszene und war eben dann eine angesehene Persönlichkeit, ne, da er eben die Nummer 1 war in der britischen Flieger. Und und das hat ihn also wohl qualifiziert, außerdem war er ein Lord, ne? Und das ist ja dann
das
auch
alleine schon reicht
eine gute Qualifikation in Großbritannien. Ja, und also dieses Komitee hat nicht nur die Viscount entwickelt, sondern zum Beispiel auch die Comet. Also man hatte schon damals so die Vision, dass man einen Jet auf langen Strecken braucht. Der sah zwar damals 1943, 1944 noch ganz anders aus als die Comet, die dann später gebaut wurde ab 1949, aber man hatte also wirklich so aufgeteilt, brauchte ein Kurzstreckenflugzeug, das wurde die Vickers Viking, ein Turboprop, das war dann eben die Viscount. Dann ein Langstreckenflugzeug, was dann auch Turboprops hielt, das war die Bristol Britannia.
Ja, allein, dass man diese Idee schon entwickelt hat, finde ich besonders. Genau. Und es ist ja dann halt auch so gekommen, sie wurde ja dann auch umgesetzt und die Flugzeuge sind ja dann wirklich entwickelt worden.
Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, Großbritannien hatte natürlich auch bedingt durch den Zweiten Weltkrieg kein richtiges ziviles Flugzeug nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Das heißt, man hatte sich dann beholfen erst mit umgebauten Bombern.
Militärtransportern oder so Truppentransportern.
Die Castrian ist zum Beispiel oder die Hentipage Halton. Das sind so umgebaute oder modifizierte Flugzeugmuster, die aus dem Lancaster-Bomber entwickelt wurden oder aus der Halifax. Ja. Und dass man hatte, also nicht wie die Amerikaner hatten die Douglas DC-3, die DC-4, die Constellation. Das waren alles Zivilflugzeuge, die man sofort einsetzen konnte, die in großen Stückzahlen für das Militär gebaut wurden.
Aber, und von denen es dann auch eine zivile Variante gab.
Ja, das hat man dann eben vorne der Transportmaschinen und da hat man Sitze reingestellt und dann ging es los. Ne? Also mal jetzt übertrieben, aber so war es. Also, und Großbritannien hatte nichts. Das heißt, man hatte schon erkannt, wenn man eine Rolle spielen will, man musste ja auch seine Kolonien damals versorgen, in Afrika, in Asien, und auch nach Kanada einen Flugverkehr aufbauen, also in die den British Commonwealth of Nations auch bedienen. Und so hatte man also dann auch eben den Bedarf an Verkehrsflugzeugen, der sich eben dann am Anfang eben auch auf mehr oder weniger auf Politiker, Bürokraten, Geschäftsleute.
Klar, das ist erstmal eine politische Entscheidung auch.
Ja. Ja, und so war das eben auch mit der Viscount. Und also der ursprüngliche Gedanke war, dass man Flugzeuge mit 27 Sitzen baut, weil man sich gar nicht vorstellen konnte. Das konnte damals niemand, wie sich der Luftverkehr entwickelt.
Ne? Konnte man nicht wissen, ne.
Ja, wir hatten ja auch schon mal bei der Trident drüber geredet, dass man erst dachte, naja, ne, ein ganz kleines Flugzeug, bloß nichts Großes, ne? Und dann hatte man hinterher das Dilemma.
Dann war sie immer zu klein eigentlich, ne?
Ja. Schnell aus einem 3-Strahler, ein 4-Strahler.
Ja, und dann 3,5-Strahler. Ne?
3,5-Strahler. Ja, und so war das eben auch bei der Viscount. Man hatte also erst Flugzeug mit 27 Sitzplätzen konzipiert. Und dann hatte man als Antrieb das Rolls-Royce Dart vorgesehen. Ja, eine Propellerturbine. Mhm. Das heißt, man hat ein Strahltriebwerk mit einer Welle. Davor schaltet man ein Getriebe und vor dieses Getriebe kommt ein Propeller, der dann also mit einer niedrigeren Geschwindigkeit sich dreht als die Welle des Jetmotors. Ja. Und so bekommt man dann einen wirtschaftlichen Antrieb. Der Vortrieb dieses Motors wird dann eben durch diese Luftschraube erzeugt. Bei manchen Modellen noch einen ganz geringen Teil durch den Abgasstrahl, aber
vor allem durch die Rotation.
Die Luftschraube, die dann den Vortrieb ermöglicht. Mhm. Ja, und Großbritannien war führend bei der Entwicklung dieses Antriebs, also bei der Propellerturbine. Und die Viscount war die erste Anwendung. Das war also der erste Turboprop weltweit.
Ja, man hat auch gehört, dass eben in unserem Soundbeispiel, dass es ein ganz anderer Ton ist, als man das von klassischen, regulären Propellerflugzeugen kennt. Das hat
einen ganz, ganz hohen, schreienden, kreischenden Ton.
Ja, genau.
Und man wusste sofort damals, um welchen Flugzeugtyp es sich handelt. Allein am Sound. Und
also eine Premiere dann, ne? Der erste zivile Flieger mit dem Turboprop.
Genau. Und also noch vor dem ersten Jet. Der erste Jet war ja die Comet und der startete 1949 zusammen Erstflug. Und die Viscount hatte ihren Erstflug am 16. Juli 1948, also ein Jahr, ein Jahr vor der Comet. Und war damit also der erste Jet, wenn man so will. Also den man zwar nicht so jetzt als solchen erkannte, weil eben die Propeller vorne
Propeller waren. Noch dran waren, ne?
Ja. Aber es war also der erste Turbojet sozusagen, ne? Prop-Jet. Ja, und die hieß also V630. Das war also der Prototyp.
Und das waren noch die mit 27 Sitzplätzen?
Nee, da hat man schon ein bisschen das gestreckt, ne? Weil man dann schon erkannt hatte, 27 ist vielleicht ein bisschen unterdimensioniert. Ne?
Die wurde sicher immer größer. Ne? Ich sehe es ja auch schon an deinem Modell, das ist schon für mehr als 27 Leute dimensioniert. Ja,
ja, da gab es also dann diese V630, die hatte dann 32 Plätze und dann gab es noch die 700er-Serie und die 800er. Und so wuchs das Modell dann quasi, also bis zu 800.
800, das war die größte dann?
Das war die größte, ja.
Und wann wurde es zivil eingesetzt zum ersten Mal?
Das war mit der British European Airways.
Ja.
Und am 18. April 1953 stellte sie die Viscount in Dienst.
1953.
Ja, das war so eine Sensation damals, weil das also ein ganz, ganz neuer Sound erstmal war, ein ganz neuer Motor. Man flog schneller als ein Kolbenflugzeug.
Ja.
Ne? Und man hatte ja noch nicht die Jets zum Vergleich, die natürlich noch ein bisschen schneller waren als ein Turboprop.
Aber der hatte dann auch eine Druckkabine, oder?
Ja, die hatte eine Druckkabine. Ah. Was auch wirklich ganz besonders war bei der Viscount, wenn jemand Gelegenheit hat, sich mal eine in einem Museum anzuschauen, sie hatte riesige Fenster. Also ich würde mal behaupten,
so große ellipsenförmige Fenster waren das.
Also es waren bestimmt die größten, die jemals in ein Verkehrsflugzeug mit Druckkabine eingebaut wurden. Also man hatte eine fantastische Sicht nach draußen. Und auch wenn Boeing sagt, die 787 hat so große Fenster, aber ich würde mal sagen, wenn man mal nachmisst, die Viscount
waren. Die waren bestimmt größer, sagst
bisschen,
du. Ja, das fällt auf jeden Fall auch auf, wenn man sich das auf Bildern anschaut.
Ja, also man kann sich auch eben selber Viscounts anschauen. In Speyer im Museum gibt es eine ehemalige Lufthansa-Maschine. Es gibt in Hermeskeil eine Viscount im Museum. Man kann sogar an einer Viscount ganz fantastisch griechisch essen, nämlich in Hannover. Das Restaurant
Silbervogel. Ach, dieses Restaurant am Flughafen.
Nee, nicht am Flughafen, mitten in der Stadt. Auf einem Platz mitten in der Stadt. Also man fährt eine Straße runter, eine Hauptstraße, und dann sieht man plötzlich.
Und dann steht da ein Flugzeug. Ja. Ist ja geil, ja.
Und also kann ich nur empfehlen. Zumindest, ich war vor ein paar Jahren war ich da.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war ein hervorragender Grieche. Und ich würde hoffen und mir wünschen für die Viscount auch.
Das müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Da möchte ich gerne mal hin, ja.
Ja, das wäre mal ein Podcast live aus der Viscount. Das wäre doch mal was, ne?
Ja, gute Idee. Genau. Wir behalten das im Auge.
Ja.
Aber eben, jetzt ist die BEA, die British European Airways, die hat die als erstes eingesetzt.
Ja. Und dann gab es also ganz viele andere Airlines rund um den Globus, in Frankreich, die Air France, die Air Antaire, die französische damalige Inlandsfluglinie. Dann gab es in Skandinavien Fluggesellschaften, die flogen, Fred Olsen Lines in Norwegen, Trans-Australian in Australien, Air Rhodesia, überall kamen Viscount zum Einsatz, auch in Nordamerika.
Also war sie kommerziell ein richtiger Erfolg für Vickers.
444 gebaute Exemplare, das war damals eine Riesenzahl.
Ja.
Andere Hersteller, die hatten vielleicht dann maximal 100, wenn sie Glück hatten.
Mhm.
Also es war wirklich ein riesiger Erfolg und für die britische Zivilluftfahrtindustrie der größte Erfolg vor Airbus. Also die A320 dann, wenn man das jetzt also in Großbritannien zurechnet, die Verkaufszahlen, das waren der nächstgrößte Erfolg war die Viscount, also nach der A320.
Ja, und hat wahrscheinlich dann auch der britischen Luftfahrtindustrie auch richtig geholfen, ne?
Ja.
In der weiteren Entwicklung.
Ja, es ist leider so eben, dass das direkte Nachfolgemuster, die Vanguard, kein Erfolg war. Also hat man sehr wahrscheinlich alles, was man da verdient hat, dann verbraten.
Mm.
Die VC-10, der Langstreckenjet, war auch kein Erfolg, war auch ein Flop. Die britische Luftfahrtindustrie krankte unter einer Sache. Da hatte mich mal mit dem jetzt leider schon verstorbenen Chef-Einkäufer von Flugzeugmustern der Lufthansa unterhalten, der damals in Charge war und diese Flieger ausgewählt hat. Und er sagte, die ganzen britischen Flugzeugmuster, vielleicht mit Ausnahme der Viscount, waren für britische Fluggesellschaften konzipiert worden. Und für ganz bestimmte Routen, wie bei der VC-10.
Ja.
Und
das Thema hatten wir auch schon bei der Trident, ne?
Ja.
Dass es zu spezifisch war, ne?
Zu spezifisch.
Ja.
Und es gab dann auch keine Weiterentwicklung. Bei amerikanischen Mustern oder anderen, auch bei der Caravelle in Frankreich, war es so, dass die Airlines, also globalen Airlines, die diese Flugzeuge gekauft haben, einen Einfluss hatten darauf, wie diese Jets weiterentwickelt werden. Das heißt also, man hat einen großen Wert drauf gelegt, dass es Kundensymposien gab, wo man sich zusammensetzte und dann die Airlines sagten, ja, wir wünschen uns jetzt einen stärkeren Motor oder diesen Motor oder anstatt ein Dreimann-Cockpit, ein Zweimann-Cockpit oder...
Ja, diese ganzen Weiterentwicklungen, die ja dann auch kamen, genau. Aber eben von anderen Herstellern dann.
Ja,
ne?
Ja. Und das fand selten bei britischen Herstellern statt.
Und, also wurde eigentlich für den britischen Markt entwickelt oder für die britischen Anforderungen und es wurde außer Acht gelassen, was andere Länder, andere Airlines eigentlich brauchen.
Ja, und da gab es ja eigentlich nur zwei Airlines, die wirklich da Flugzeuge ankaufen konnten. Das war damals zu der Zeit British Overseas Airways Corporation für Langstrecken und British European Airways für Kurz- und Mittelstrecken. Und mehr gab es nicht. Und die hatten eben nicht hunderte von Flugzeugen Bedarf.
Überschaubare dann, Flotte dann, ja.
Ja, eine Handvoll. Und damit konnte man natürlich kein kommerziell wirtschaftliches Programm durchführen. Mhm. Aber die Viscount, wie gesagt, die hatte globalen, riesigen Markt und war eine tolle Maschine, obwohl Lufthansa nicht so happy war.
Ja, da gab es Probleme mit der Zuverlässigkeit.
Ja, also ich habe mal im Lufthansa-Archiv historische Dokumente mir rausgesucht, zum Thema Viscount. Und da war man wirklich schockiert über die Unzuverlässigkeit des Flugzeugs. Ja. Also die Maschine war überproportional häufig in der Werkstatt, weil irgendwelche Dinge nicht funktionierten. Im Rahmen des Lockheed Superstar-Projekts, der damals noch geplanten flugfähigen Restaurierung, hatte ich auch mit ehemaligen Mechanikern, Technikern gesprochen, die schon damals an der Viscount mit dabei waren. Da ging es auch darum, dass man den Gedanken hatte, dass vielleicht eine Viscount der Lufthansa mal wieder auch als historisches Flugzeug fliegen könnte.
Ja.
Und die sagten, nee, also weil das macht, mach ich nicht mit.
Die hatte schon richtig so einen Ruf weg, oder?
Ja, ja. Also, ich fasse nicht an. Das war so kompliziert gebaut und man kam irgendwo dran und es war furchtbar.
Ja, ja.
Also die waren überhaupt nicht begeistert davon, obwohl Lufthansa von 1959 bis 1971
hatten sie die im Einsatz, ja.
Also relativ lang.
Naja gut, zur Anfangszeit gab es wahrscheinlich auch wenig Alternativen.
Genau.
Dann muss man halt nehmen, was da ist.
In der Kategorie.
Ja genau, in der Größe, in der Reichweite. Ja.
Es gab ja die ersten Jets, die dann kamen, also Mitte der 60er Jahre, die Boeing 727 auf Mittelstrecken und dann Ende der 60er Jahre die 737 und die löst natürlich dann auch langsam.
Das ist ja dann auch passiert, ne? Die wurde ja dann auch nach und nach durch die Jets abgelöst. Aber
ja, es war im Prinzip... war es ja auch ein guter Gedanke, sag ich jetzt mal. Also es war ein wirtschaftliches Flugzeug, die Passagiere mochten da gerne mitfliegen. Es war schneller eben als eine Propellermaschine, wirtschaftlicher als ein Jet. Und
halt nur ein bisschen wartungsanfälliger.
Ein kleines bisschen. Ja, und Lufthansa hat da 11 Stück gekauft, ne, und setzte die innerhalb Europas ein und bis nach Nordafrika. Und das war eben doch ein Muster, was bei Lufthansa auch eine große Bedeutung hatte. Ne?
Ja. Das denke ich mir, ja. Und die Lufthansa-Flieger, die sind dann aber später übergegangen zur Condor. Bin ich da richtig informiert?
Ja, ein Teil. Also
ein Teil.
Vier Stück.
Vier nur,
ja,
okay.
Vier. Das war 1961, ab 1961, als die Condor zur Condor wurde.
Die hatte einen anderen Namen vorher,
komisch,
ne? Ja. Wie hieß sie denn vorher?
Ja, das war die Deutsche Flugdienst.
Deutscher Flugdienst.
Ja, und so hat sie Lufthansa mit anderen Partnern zusammen gegründet. Und
klingt noch nicht so nach Ferien, ne?
Nee.
Deutscher Flugdienst.
Ja, und hätte es nicht an Dr. Oetker gegeben, dann wäre es vielleicht auch gar nicht dazu gekommen. Dr. Oetker.
Der hing da auch mit drin.
Ja, genau. Pizza und Pudding und
Backmischung.
Aus Bielefeld.
Und denen gehörte ursprünglich die Condor oder was hat es?
Ja, der hatte eine Fluggesellschaft gegründet namens Condor. Und zwar in Anlehnung an die erste Condor der 30er Jahre, das Condor-Syndikat in Brasilien. das mit Unterstützung der Lufthansa damals den Betrieb aufnahmen und aus dem dann die spätere Varig dann hervorging. Und ja, und das ist das Condor-Syndikat, das flog mit Focke Wulf Condor. Nochmal eine Condor, ne? Viermotorik, damals in Südamerika, U-52 auf Schwimmern und ganz am Anfang mit Dornier Wahlflugbooten. Und
ja, aber einfach nur in anlegend Lehnung an diese Geschichte wurde der Name Condor gewählt von Dr. Oetker persönlich.
Rudolf Oetker, genau.
Ja. Das ist ja auch spannend.
Der
ja.
hatte die erste Condor nach dem Krieg dann gegründet.
Hatten sie wahrscheinlich auch ganz schön Mittel verdient mit ihren Pudding und Backpulver, um dann noch eine Fluglinie zu gründen.
Die Devise war, also verschiedene Gesellschaften, verschiedene Branchen aufzumachen und das Risiko zu verteilen. Ja,
nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Nicht
alles auf Backpulver und so weiter.
Pudding,
sondern
was ja schlau ist. Ja,
ja. Mhm. Und so hat man dann in eben diese Fluggesellschaft investiert, in die Reederei Hamburg Süd, die lange
auch sehr
Zeit
bekannt,
war.
Ja.
Ne, gehörte auch lange Zeit zum Oetker-Konzern.
Mhm.
Ja, Versicherungen etc. etc. Also das war sehr, sehr...
Die waren breit aufgestellt, ja.
Genau. Ja, und dann hat man dann eben diese Condor gehabt, die mit Convair 440 Metropolitan im Einsatz war und als Bedarfsfluggesellschaft nannte man das damals, Charterpassagiere von Hamburg aus, wo sie stationiert war, in den Süden flog.
Ja, mit der Bedarfsfluggesellschaft.
Ja, mit der Bedarfsfluggesellschaft.
Das sind Begriffe, die würde man heute nicht mehr verwenden.
Der Bedarf war wohl da, aber die Versuchung auch und die kam in Form der Lufthansa, der damals die Deutsche Flugdienst gehörte und bei Herrn Oetker anfragte, ob man nicht seine Condor kaufen könne. Und genau so ist es geschehen. Also 1961 wurden dann die Condor und die Flugdienst fusioniert
zum
Condor-Flugdienst.
Condor-Flugdienst.
So wie sie auch heute noch heißt.
Ja.
Und es fing an mit der Vickers Viscount. Das war das erste Muster, mit dem Condor an den Start ging.
Mhm. Also mit dem Namen Condor oder Condor-Luftdienst dann.
Ja, Flugdienst, ja. Als Condor-Flugdienst. Und das waren vier Flugzeuge der Lufthansa, die man eben als hundertprozentige Tochtergesellschaft dann übernahm. Ja, und dann fortan flogen dann Charterpassagiere oder Ferienfluggäste mit der Condor dann in den Süden.
Ja.
Ja, 1965 kam dann die Boeing 727 dazu. Aber erstmal war
das war also wahrscheinlich die Zeit, wo sie dann nach und nach die Viscount verdrängt wurde.
Die Jets waren natürlich dann
auf dem Vormarsch.
Ja. Flugzeit verkürzen, waren größer, konnten mehr Passagiere mitnehmen. War auch wichtig, dass man also die Stückkosten dann reduzierte pro Passagier.
Aber gerade so in der Zeit, bevor die Jets sich eben so durchgesetzt haben, also ich sag mal so 50er, 60er Jahre, das war natürlich die Zeit, wo sich so ein Flugzeug wie die Viscount sich da durchsetzen konnte.
Ja, absolut. Also es war eben wirtschaftliche Alternative, gerade auf nicht so langen Strecken. Da natürlich, wenn man jetzt also zum Beispiel vielleicht jetzt Hamburg Kanaren nimmt, da hat natürlich die an der Boeing also einen Vorteil.
Ja,
muss dann vielleicht auch nicht zwischenlanden für eine Viscount. Und das ist natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor dann, der da entsteht. Ne? Also ein Kostenvorteil.
Ja. Und in Großbritannien ist sie aber bestimmt noch länger geflogen dann, oder?
Ja, also das gab.
Ging das da genauso schnell, dass sie da verdrängt wurde?
Nee, das ist Großbritannien flog sie auch eine ganze Weile, auch bei British Airways und bei British Midland. Also ich kann mich selber daran erinnern, ich war 1983 in London Heathrow am Airport und da habe ich noch eine British Midland Viscount beim Start gesehen.
Ja.
Also das
natürlich ist auch sofort sowas,
was
erkannt.
Einprägt.
Ja, das glaube ich.
Mhm. Genau, war ich 18 Jahre alt, also dann da.
Wenn man als Baby schon mitgeflogen ist, dann erkennt man die sofort.
Ja. Also ich bin leider nie im fortgeschrittenen Alter mit einer Viscount geflogen. Das war wirklich dann so mein Babyflieger, aber nicht später. Also,
ja, aber eine schöne Erinnerung.
Ja, schöne Erinnerung. Also ich habe sie nochmal gesehen und so gab es dann auch noch viele kleinere Fluggesellschaften, die sie dann eingesetzt haben später.
Also britische dann?
Britische,
ja.
die dann die Maschine übernommen haben. Es gab die britische Post, die Nachtpost damit flog, Parcel Service,
ja.
Also eine ganz knallroten Lackierung. Also es wurde immer weitergegeben sozusagen an Betreiber, die jetzt nicht große Flugstunden damit absolvieren. Ne? Also so ein Postflieger, der fliegt nur nachts und vielleicht auch nur eine Flugstunde pro Nacht zu einer Destination, nochmal eine Flugstunde zurück.
Ja, für sowas war das dann noch rentabel zu betreiben.
Dann ging das nochmal. Also quasi abgeflogen, die Reststunden abgeflogen. Und 1996 war es dann völlig vorbei. Dann gab es dann noch ein paar Enthusiastenflüge.
Und, aber 1996, das ging ja dann noch ganz schön lange.
Ja, das war dann wirklich dann das Ende sozusagen. Heutzutage gibt es ja auch wieder so eine Renaissance mit Turboprops.
Mit Turboprops. Das haben wir ja auch im Magazin schon jetzt öfter mal gefeatured. Ja.
Also einerseits die bestehenden Turboprops, also wie die ATR 4272, die ja sehr erfolgreich ist, gerade auch auf Routen, die ein bisschen kürzer sind. Die Viscount flog natürlich auch auf diesen kurzen Strecken, aber war mehr also
Mittelstrecke, ja.
Und und es gibt jetzt eben die ganz neue Entwicklung, dass man überlegt, unducted fans, also ohne eine Verkleidung, wie bei einem modernen Jettriebwerk zu bauen. Und so eine Art Turboprop.
Ja, dass der Propeller dann wieder offen liegt, ne?
Ja,
und nicht in der Verkleidung im Jet drin ist.
Das sieht natürlich ganz anders aus. Es auch gibt Konzepte mit gegenläufigen Sicheln, die dann ganz andere aerodynamische Konzepte verfolgen. Und man verspricht sich davon, dass diese Motoren künftig nochmal wesentlich wirtschaftlicher sind als die es heute gibt, also Jet-Triebwerke. Wobei die ja auch schon sehr, sehr, sehr günstig sind im Verbrauch und kein Vergleich zu dem Rolls-Royce Dart, der Viscount. Ne? Ja, also gut, man hat natürlich nicht so viele Möglichkeiten, wie man ein Flugzeug antreiben kann. Also es gibt die Verbrenner, die Kolbentriebwerke, Sternmotoren, das war eben die alte Technologie.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, erstmal durch.
Ja, das ist durch. Und dann hat man eben den Jet, der sich doch bewährt hat. Vor allen Dingen bei großen Maschinen auf Langstrecken auch die Zukunft sein wird. Dann vielleicht mit neuen Treibstoffen. Ist ja jetzt SAF.
Stichwort SAF, wollte ich gerade sagen, ja.
Wobei das also in so geringfügigen Mengen vorhanden ist und auch erstmal in absehbarer Zukunft sein wird. Und der Flugverkehr so massiv wächst zurzeit, dass man also diese prozentuale Beimischung, die man sich so erhofft, wahrscheinlich gar nicht erreichen wird. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und dann gibt es natürlich Brennstoffzellen, es gibt Elektroantriebe, die damit kombiniert sind, oder batteriebetriebene Elektroantriebe.
Ich glaube, bei Elektroantrieben kommt man dann wieder zum Propeller zurück, oder
ja,
nicht?
Ja, das ist dann auch, also wenn man eine Brennstoffzelle hat, dann ist dann die Idee, dass man damit Strom erzeugt, mit dieser Brennstoffzelle, also Wasserstoff runtergekühlten auf minus 250 Grad, runtergekühlten Wasserstoff nimmt, erwärmt vorher, wichtig, dann durch diese Brennstoffzelle durchfließen lässt. Da gibt es eine chemische Reaktion. Wasserstoff verwandelt sich in Wasser und erzeugt gleichzeitig elektrische Energie.
Und mit dieser elektrischen Energie kann man
Elektromotoren den Motor antreiben.
Ja.
Und das ist so ein Konzept, was aber im Augenblick ist man dabei, bis zum 100-Sitzer sich das zu überlegen, ob das also eine Möglichkeit ist, quasi eine größere ATR 72 ungefähr anzutreiben. Wobei wir wieder auch bei der Kapazität der Viscount wären, zumindest von Passagierzahl.
Ja.
Das ist ja dann größer noch als im Viscount. Aber es ist einfach so, dass wir heute Möglichkeiten haben, technologische Möglichkeiten, um wesentlich effektivere Motoren zu bauen als damals. Ne?
Ja klar, da hat sich ja auch schon so viel getan und da wird sich auch noch viel tun.
Wobei das Dart war also ein Standardmotor damals, noch der 50er, 60er Jahre. Ganz erfolgreiches Flugzeugmuster, die Fokker F-27 Friendship flog auch mit Darts. Ja. Also das war richtig ein Bestseller Großbritanniens, also nicht nur die Viscount, sondern auch das Triebwerk. Die Handy Page Herald, das war jetzt also kein großer Erfolg, Verkaufserfolg, hatte auch Darts. Also es war wirklich ein Motor, der weltweit zum Einsatz kam, sehr zuverlässig war. Und ja, so die erste Generation der Turboprops im Antrieb. Ja, es war also wirklich ein Flugzeug, um das es viele Geschichten gibt, zu erzählen gibt. Nicht nur meine, sondern viele andere spannende Stories. Und
konnte leider nie mit einer fliegen und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr können, also, weil es keine mehr gibt, die noch fliegen.
Man soll ja niemals nie sagen, ne? Vielleicht gibt es mal wieder ein paar Enthusiasten, die einen Anlauf nehmen, noch mal einen in die Luft zu bringen.
Aber realistisch gesehen, je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man da nochmal so einen alten Flieger wieder flugfähig bekommt. Ja, und dann auch noch dafür eine Lizenz bekommt, ihn auch fliegen zu dürfen.
Ja,
ne?
Ja, das Problem ist auch einfach, dass die Kosten so exorbitant sind, so ein Flugzeug zu restaurieren, gemäß den Vorschriften, und dann natürlich auch zu restaurieren mit der Absicht, dass man Passagiere befördert, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Enthusiasten sind. Mhm. Und dafür eine Zulassung zu kriegen, das ist das Schwierige. Ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Aber abgesehen von den Arbeiten, die nötig sind und den Kosten, die da anfallen. Also so bleibt dann die Besichtigung in Museen.
Ja.
Es gibt auch ein wunderschönes Museum in Großbritannien, in Brooklands.
Brooklands,
dort, wo sie gebaut wurde, also Weybridge, Brooklands. Ja. Und
da wollte ich auch schon immer mal hin.
Ja, da gibt es eben auch eine Viscount, die man besichtigen kann. Da gibt es eine VC-10, die dort ja auch gebaut wurde. Ja, und das Ganze innerhalb eines Zirkels einer Rennstrecke. Das ist ja auch irgendwie so eine Story, ganz crazy.
Von einer Rennstrecke für Autos, für Rennwagen.
Ja, für Rennwagen. Also es gibt so Steilwandkurven. Und das Werk, das Flugzeugwerk, war innerhalb dieses Kreises, dieses Circles. Und das führte dazu, dass zum Beispiel bei der VC-10 erstmal eine gewinkelte Anlaufstrecke genommen werden musste, weil das sonst nicht da reinpasste.
Ja.
Das heißt also, man gab Gas, musste dann so nach ein paar hundert Metern so leicht nach links steuern, damit man dann auf die Hauptrunway kam. Obwohl man ja schon eine enorme Geschwindigkeit drauf hatte. Also da muss man echt mit Gefühl abbiegen, sozusagen. Man da so ein
Manöver machen, und,
das war also schon ein bisschen verrückt. Aber so war es halt. Also da wurden die Flugzeuge gebaut. Und die Viscount, das war vielleicht jetzt noch nicht so gefährlich. Und die Vanguard, ne? Aber bei der VC-10, da kam man schon an seine Grenzen der Startbahnlänge. Ne? Man flog auch viele Flugzeuge erstmal zum benachbarten Airport, wo sie dann weiter getestet wurden.
Ja.
Und das war quasi erstmal der erste Anlauf, um aus dem Nest zu kommen, ne? Und dann an einem anderen Airport dann weiter geprüft zu werden.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Dann gab es neben der Rennstrecke gab es dann noch eine separierte Startbahn.
Ja, mittendrin. Also es war so ein Oval.
Ja.
Auf der Geraden sozusagen in der Mitte. Ja, also dazwischen. Also sie wurde gebaut, also die existierte nicht, ne, sondern wurde gebaut und wurde in dieser Autorennstrecke quasi gebaut.
Ja, okay. Das ist sehr verrückt. Sehr ungewöhnlich,
Bisher sind unsere Freunde
von der Insel. Sowas gibt's nur in Großbritannien, ne?
Ja. Ich habe auch noch was von keiner anderen Runway mit einer Anlaufstrecke sozusagen von der Seite.
Nee, warum auch?
Für Testflüge. Man kann sich heute alles angucken. Es ist noch viel, viele alte historische Gebäude.
Und du warst schon mal da im Brooklands Museum?
Ja. Es gibt dort auch eine Concorde zum Beispiel, die man sich anschauen kann. Mhm. Und Concorde-Sektion, aber auch einen alten Wellington-Bomber, auch einen Vickers aus dem Zweiten Weltkrieg. Also es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen und wirklich ein sehr nettes Museum mit alten Autos und Bussen von European Transportbusse, mit denen die Passagiere von der Stadt zum Flughafen gefahren wurden. Und es ist also wirklich.
Kann man sich da alles angucken.
Schöne Sammlung.
Ah, das klingt gut. Da werde ich mal als nächstes mal hin.
10 rein. Also, ist eigentlich ein schönes Museum. Ja. Und sehr, also traditionell.
Das klingt gut, ja. Das schauen wir uns mal an.
Ja, ich würde sagen,
wir kommen langsam zum Ende, oder? Oder haben wir noch was zu erzählen?
Jetzt so spontan nicht. Ich werde mein kleines Modell wieder einpacken.
Ja, das nehmen wir mit. Das ist ein kostbarer kleiner Schatz.
Und wie gesagt, wir werden es euch zeigen, könnt das dann sehen auf unserer Website und aerointernational.de und bei Instagram werden wir euch da ein Foto präsentieren und auch von Y-Counts, damit ihr einen Eindruck bekommt, worüber wir denn überhaupt geredet haben.
Es wird sicher auch wieder einen Begleitartikel geben zu dieser Folge auf aerointernational.de und vielleicht sogar in unserem Magazin.
Ja, schauen wir mal vielleicht in der nächsten Historie, Luftfahrthistorie. Und das werden wir euch dann bei unserer nächsten Folge dann ankündigen und sagen, wo ihr was lesen könnt.
Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Wolfgang. Und liebe Hörer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Likes und über ein Feedback. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Rückmeldungen oder Ideen für neue Themen, dann schreibt uns auch eine E-Mail an podcast@aerointernational.de. Und ansonsten würde ich sagen, Wolfgang, vielen Dank.
Ja, Matt, vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören und dann würde ich sagen, bis bald, bis zur nächsten Folge.
Bis bald, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.